Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Silicon Valley Bank. Hintergründe des Zusammenbruchs und warum die USA die Kunden gerettet hat.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor wir ins Thema einsteigen, und zwar am Samstag, den 18.03., das ist dieser Samstag, da findet das nächste Online-Seminar von Geldbildung statt, und zwar von 9 Uhr bis 18.30 Uhr. Wenn du hier noch last minute dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit, und zwar kannst du auf geldbildung.de/Seminare gehen, dort findest du einen Link, dort kannst du dich noch anmelden, du lernst an diesem Tag die wichtigsten Punkte, die du jetzt wissen musst, wenn du jetzt neues Kapital investieren möchtest. Das heißt, du hast am Ende von diesem Tag dann auch einen konkreten Fahrplan, wie du ganz konkret neues Geld investieren kannst. Du kannst alle deine Fragen stellen. Du lernst sicherlich auch von den Fragen der anderen Teilnehmer. Das heißt, wir sind dort eine sehr kleine Runde. Das ist ein sehr privates Format. Und wenn du dort jetzt diesen Samstag noch dabei sein möchtest, dann geh jetzt auf geldbildung.de/Seminare und dann freue ich mich, wenn wir uns dann am Samstag virtuell via Zoom kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die Silicon Valley Bank. Wir besprechen die Hintergründe von dem Zusammenbruch und wir besprechen, warum die USA die Kunden gerettet hat. Wie geht man pleite? Hier gibt es ein treffendes Zitat von dem Schriftsteller Ernest Hemingway aus seinem Roman The Sun Also Rises. Und zwar schreibt er dort Folgendes: Gradually, then suddenly. Das heißt, man geht graduell pleite und dann plötzlich. Genau das konnten wir letzte Woche bei der US-Geschäftsbank Silicon Valley Bank beobachten. Graduell baute sich im Hintergrund ein Problem auf und dann ging es ganz schnell. Getriggert durch eine Meldung, da war die Bank dann innerhalb von 3 Tagen pleite. In dieser Folge besprechen wir die Hintergründe, wie es dazu gekommen ist. Wir besprechen auch, wer vielleicht der Verantwortliche ist. Das heißt, ist es die amerikanische Notenbank? Ist es das Management, weil die kein Risikomanagement gemacht haben? Das heißt, wer ist dort der Verantwortliche? Und wir besprechen auch, warum schlussendlich die USA die Kunden und deren Kundeneinlagen dann gerettet hat. Ich nehme diese Folge heute auf am 13.03. Die Folge wird heute auch veröffentlicht werden. Vor wenigen Wochen war die Bank einer breiteren Öffentlichkeit sicherlich völlig unbekannt. Das heißt, die allerwenigsten werden diesen Namen schon mal gehört haben. Nichtsdestotrotz war die Silicon Valley Bank gemessen an den Assets zum Jahresende 2022 die 16. größte US-Bank mit 209 Milliarden Assets. Zum Vergleich, JP Morgan als größte US-Bank hat Assets von über 3.000 Milliarden Dollar. Im Namen der Bank, da steckt bereits der Kundenfokus der Bank, Unternehmen aus dem Silicon Valley. Die Bank war ein extrem wichtiger Partner für das gesamte Ökosystem der dortigen Technologie- und Biotech-Startups in allen Wachstumsphasen. Das heißt, ganz am Anfang und dann auch, wenn die Firmen deutlich größer sind, dann haben die auch die Investoren betreut. Das heißt, Private Equity Gesellschaften, Venture Capital Gesellschaften, die dort dann auch selber Kunde waren, dann auch persönliche Kunden, also einzelne Kunden wie Unternehmer, Investoren, Management, aber alles aus diesem Ökosystem der Technologie- und Biotech-Startups. Die Bank hatte laut eigenen Angaben eine Geschäftsbeziehung mit in etwa der Hälfte der durch Risikokapital finanzierten US-Tech-Startups. Auch im Bereich der Börsengänge, da war die Bank ein wichtiger Partner. Was ist jetzt passiert, also was ist im Vorfeld eigentlich passiert, was auch mit reingespielt hat, dann in die Ereignisse der letzten Woche? In den Jahren 2020, 2021 und 2022, da sind die Kundeneinlagen der Technologie-Startups bei dieser Bank förmlich explodiert. Dies lag insbesondere an den großen durchgeführten Finanzierungsrunden. Das heißt, die Kundeneinlagen, die stiegen von 2019 von um die 50 Milliarden Dollar auf bis zu 190 Milliarden Dollar dann 2022. Der Höhepunkt der durch Risikokapitalgeber abgedeckten Finanzierungsrunden, das war im vierten Quartal 2021, das war auch so der Peak von dem ganzen Thema der Technologieaktien, das heißt, wo wir viele Höchststände gesehen haben. Und da sehen wir auch, dass dann ab diesem Zeitpunkt, da begann dann auch die Aktivität der Risikokapitalgeber zu sinken. Der Rückgang der Aktivität, der lag insbesondere auch an den deutlich erhöhten Finanzierungskosten. Jetzt muss man nochmal in die Situation zurückgehen. 2021, also vor der Zinswende, da war die Rendite auf sichere Staatsanleihen extrem niedrig. Man konnte nur noch etwas verdienen, wenn man bei der gleichen Kreditqualität bleibt, bei der sicheren Kreditqualität, wenn man auf längere Laufzeiten setzt. Das heißt, wenn man sagt, man kauft jetzt 5-jährige Staatsanleihen, 10-jährige, 15-jährige, 20-jährige. Das heißt, das war eine Möglichkeit, wie man noch etwas Rendite in diesem Nullzinsumfeld verdienen konnte. Und genau das tat auch die Bank. Sie setzte auf grundsätzlich sichere Papiere im Sinne des Kreditrisikos. Allerdings ergab sich durch die längere Laufzeit, die man wählen musste damals, dass man überhaupt noch eine Verzinsung bekommt, ein hohes Zinsänderungsrisiko, wenn die Zinsen nach oben gehen. Und genau das ist dann passiert. Ab März 2022, da begann die US-Notenbank mit der Zinswende. Von 0 bis 0,25% bei der Federal Funds Rate, da hebte dann die US-Notenbank in zahlreichen Zinsschritten die Zinsen auf jetzt 4,5 bis 4,75% an. Das Besondere bei dieser Zinswende, das ist einfach die Geschwindigkeit. Das heißt, in ganz kurzer Zeit von im Prinzip 0% auf 4,5%, 4,75%. Das heißt, das ist natürlich ein Stresstest für das gesamte System, weil einfach der Zins, das ist der Preis des Geldes. Und wenn sich hier in ganz kurzer Zeit sehr viel ändert, dann bedeutet es, dass Unternehmen plötzlich viel mehr Zinsen bezahlen müssen, dass Vermögenspreise plötzlich viel weniger wert sein können, beispielsweise langlaufende Anleihen, die sinken einfach deutlich im Wert, wenn die Zinsen so stark raufgehen, weil es hier einfach eine hohe Zinssensitivität gibt. Das Ausmaß und insbesondere eben die Geschwindigkeit der Anhebung, das kam für die allermeisten Marktteilnehmer so sicherlich auch für die Bank überraschend. Parallel zu den stark reduzierten Finanzierungsrunden, die eben im Zusammenhang stehen mit den erhöhten Finanzierungskosten, da vergrößerte sich gleichzeitig noch die Cash-Burn-Rate von den Technologiefirmen, wo ja die entsprechend Kunde sind bei der Bank. Das heißt, es sind ja auch dann die Einlagen. Das heißt, die Startups brauchten mehr Geld, die Einlagen gingen runter. Die Ausgangsbasis vor letzter Woche war also die folgende. Erstens, das Anleihenportfolio der Bank ist seit Monaten durch die Zinswende erheblich unter Druck und die Bank sitzt auf Buchverlusten in Milliardenhöhe. Der zweite Faktor ist das folgende, dass die Startups, die Kunde sind bei der Bank, dass die konstant ihre Cash-Burn-Rate vergrößerten und dementsprechend reduzierten sich dann dort auch die Einlagen. Und dann ist Folgendes passiert. Am 8.3., da gab die Bank bekannt, dass sie Anleihen im Umfang von über 20 Milliarden Dollar verkauft haben und hier einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar realisiert haben. Zusätzlich gaben sie bekannt, dass sie sich frisches Kapital über die Ausgabe von Aktien beschaffen möchten. Der Hintergrund ist der folgende, und zwar, dass die Bank schreibt, das war damals in dieser Meldung, dass sie mit weiter steigenden Zinsen rechnen, dass sie weiter davon ausgehen, dass auch der öffentliche und der private Markt, dass der weiter angespannt sein wird und dass sie weiter davon ausgehen, dass einfach ihre Kunden, dass die höhere Cash-Burn-Rates haben, weil wir auch einfach in einer schwierigeren wirtschaftlichen Phase sind und dementsprechend die Einlagen dann auch weiter unter Druck geraten. Diese Meldung, die löste Angst unter Risikokapitalgebern aus und verschiedene bekannte Investoren, die informierten dann ihre Portfoliounternehmen, dass es besser wäre, das Kapital von der Bank abzuziehen. Das heißt ganz nach dem Motto, if you're going to panic, panic early. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt auch keine Upside für die Unternehmen. Das heißt, wenn ein Startup dort zum Beispiel 20 Millionen Dollar auf dem Konto hat, weil sie zum Beispiel das Geld von einer Finanzierungsrunde haben, dann gibt es ja keine Upside zu sagen, ich gehe nicht in die Panik, weil ich kann ja nicht mehr verdienen. Also im schlimmsten Fall ziehe ich das Geld ab und es passiert nichts, aber im dümmsten Fall passiert etwas und ich komme an das Kapital nicht mehr ran oder ich verliere vielleicht sogar das Kapital. Das heißt also, diese Warnung an die Portfoliounternehmen, das ist auf fruchtbaren Boden getroffen, danach wurde auch gehandelt und dann gab es am nächsten Tag, am 9.3., da gab es dann einen richtigen Bankrun. Es wurden 42 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag abgezogen. Die Bank hatte am Ende von diesem Tag eine unzureichende Liquiditätssituation. Am 10.3., das war der Freitag, da stellten die Behörden dann fest, dass die Bank im Prinzip insolvent ist und schlossen das Geschäft. Dann wurde auch die Aktie vom Handel ausgesetzt und das löste dann auch nochmal komplette Panik aus, insbesondere auch in der Technologiewelt, weil viele Unternehmen, weil die sehr große Summen auf den Konten parkierten. Das heißt, weil Startups eben zum Beispiel 2021, 2022, vielleicht noch im ersten, zweiten Quartal, weil sie dort noch Finanzierungsrunden gemacht haben, zum Beispiel über 20, 50, 100, 200 Millionen Dollar, da bekommen sie das Kapital. Und dann brauchen sie ja auch das Kapital, weil ja diese Unternehmen in der Regel nicht profitabel sind. Das heißt, dass das dann abschmilzt, sie investieren das Geld in das Unternehmen und irgendwann nehmen sie dann weiteres Kapital auf. Das heißt, das ist ja ein bisschen hier die Vorgehensweise. Und jetzt kam eben dieses Ereignis, dass viele Unternehmen plötzlich festgestellt haben, dass sie an das Geld nicht mehr rankommen. Und vor allem war unklar, ist das Geld komplett weg, komplett in Gefahr oder wird es eben eine Art Bailout geben? Es gibt eine Einlagensicherung, aber diese greift lediglich für 250.000 Dollar. Das heißt, viele Unternehmen waren weit oberhalb von dieser Schwelle. Diverse Unternehmen gaben dann auch Meldungen raus, die selber jetzt auch in der Börse notiert waren schon, inwieweit sie betroffen sind, das heißt, wie viel Geld sie haben bei der Bank. Und diese Unternehmen sind dann auch stark unter Druck geraten, weil einfach ja die Angst war, was macht es dann eigentlich mit der Firma, wenn zum Beispiel plötzlich 10, 15, 20, 30% von der Liquidität möglicherweise komplett gefährdet ist, dass das Geld im Endeffekt einfach im schlimmsten Fall wirklich weg ist, abseits jetzt von dieser Einlagensicherung. Dann gab es auch viele weitere Fragestellungen. Das heißt, wie sollen die Gehälter weiter bezahlt werden? Das heißt, es war eine extrem große Unsicherheit, beginnend eigentlich eben Mitte der Woche, dann natürlich mit der Beschleunigung am Freitag, dann jetzt auch am Samstag, am Wochenende und vor allem auch die Frage, was werden einfach hier die Behörden machen? Das heißt, was wird die USA machen? Das heißt, inwiefern wird es da irgendwie Hilfen geben? Inwiefern wird es dort einen Bailout geben? Da gab es dann einzelne Fälle, dass zum Beispiel ein Startup eine Finanzierungsrunde vor wenigen Wochen, Monaten gemacht hat, über 5 Millionen Dollar als Beispiel. Und dass dann plötzlich das Geld in Gefahr war. Das heißt, man hat erfolgreich die Finanzierungsrunde gefeiert, hatte das auf diese Bank bekommen und jetzt kommt dieses Ereignis, dass im Endeffekt die Bank insolvent ist. Und dann eben mit der Fragestellung, was wird passieren? Wird es eine Rettung geben? Es gab ferner auch deutliche Aktienkursrückgänge bei weiteren Banken, da der Markt sich vor Ansteckungseffekten fürchtet. Man muss natürlich sagen, dass eine Bank ausschließlich vom Vertrauen lebt. Das heißt, sobald das Vertrauen wegfällt, erodiert, der Markt einfach das Vertrauen entzieht, ist eine Bank per Definition im Prinzip in kompletter Bedrängnis, weil die Bank lebt davon, dass die meisten eben nichts machen, vertrauen und nicht plötzlich ganz viele an das Kapital ran wollen. Das heißt also, ein Bankenansturm, der bringt dann am Ende auch gesunde Banken in Schieflage, weil eben Banken von dem Vertrauen leben. Und in diesem Fall war das einfach ein sehr, sehr zugespitzter Bankrun, weil es halt auch eine relativ kleine Community ist, weil es ja jetzt nicht Millionen verschiedene einzelne Privatkunden sind, sondern eine konzentrierte Community in dem Ökosystem, die halt dann auch natürlich verfolgen, was sagen hier die Investoren und dann auch dann entsprechend danach handeln. Das heißt, es war also diese Fragestellung, was wird jetzt passieren? Am Sonntag, den 12.3., da gaben die US-Behörden dann bekannt, dass alle Einlagen zu 100% abgedeckt sind. Das heißt, auch alle Einlagen oberhalb von diesen 250.000 Dollar. Weil vorher war die Meldung, dass am Montag, dass man dort ganz normal wieder ran kann an die Einlagen, die versichert sind und dass man dann vielleicht im Laufe von der Woche irgendwie eine Quote bekommt auf das andere und dann muss man mal schauen, was an Assets halt realisiert werden kann. Das heißt, das war vorher so ein bisschen die Ausgangsbasis, aber es gab dann eben diese Meldung, dass es eine Art Bailout geben wird für die Einlagen. Die Behörden machten auch klar, dass Aktionäre und sonstige Fremdkapitalinvestoren, dass die nicht geschützt sind und dass das Management entfernt wird. Ferner wurde bekannt gegeben, dass Banken zusätzliche Unterstützung eingeräumt wird, und zwar, dass sie bestimmte Assets, also Assets, die eigentlich sehr sicher sind im Sinne der Kreditqualität, dass sie diese Assets als Sicherheit verwenden können. Und zwar wird der Wert dann mit 100% angesetzt, auch wenn der Wert durch die Zinswende nur bei 80% ist. Weil genau das war ja auch das Thema bei dieser Bank. Das heißt, sie haben ein Portfolio an Assets, was eine hohe Kreditqualität hat, aber durch die Zinswende ist einfach hier der Wert deutlich runtergegangen. Da mussten sie im Endeffekt halt das realisieren, die Verluste realisieren, weil sie eben auch einlagenseitig unter Druck geraten sind. Und das war ein bisschen die Gemengelage. Und dieses Thema, dass das Anleihenportfolio, dass es deutlich unter Druck ist, das haben natürlich im Prinzip alle Banken. Da gibt es auch von den Behörden Aussagen, das war zum Jahresende, dass die Banken eben auf Verluste sitzen in der Höhe von 100 Milliarden Dollar, einfach Buchverluste. Das heißt, die Anlagen können ja ganz sicher sein in dem Sinne, dass die Anlage bedient wird zum Ende dann von der Laufzeit. Aber erstmal gibt es eben diese Buchverluste, wenn zum Beispiel eine Bank 2021 beispielsweise eine Anleihe gekauft hat, die noch 10, 15 Jahre läuft, dann ist es einfach so, dass die deutlich runtergegangen ist, einfach wegen dieser Zinswende und der Zinssensitivität. Das heißt, das ist im Endeffekt das, was passiert ist und wie ist jetzt die Situation zu beurteilen. Die US-Notenbank, die hat durch die rasche Zinswende den Markt unstrittig unter Stress gesetzt. Das heißt, diese Geschwindigkeit ist absolut historisch und der Zins ist eben der Preis des Geldes, das sagte ich bereits. Schlechtes Risikomanagement, das bleibt in guten Zeiten unentdeckt. Aber in schwierigen Zeiten, da wird eben schlechtes Risikomanagement aufgedeckt. Genau das ist auch bei dieser Bank passiert. Das heißt, man hat einfach dieses Zinsänderungsrisiko komplett unterschätzt. Das heißt, man war in der Situation, man hat so viel Einlagen, man will auch Zinsen verdienen und es gab aber keine Zinsen. Und dann hat man halt gesagt, okay, man kauft halt von der Kreditqualität ausgehend sichere Assets, die noch länger laufen, damit ich irgendwas verdiene. Und dann war man einfach komplett überrascht von dieser Dramatik, von der Geschwindigkeit der Zinswende. Das heißt, das ist im Endeffekt das, was wir dort gesehen haben. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es hier eine sehr spezielle Situation ist, weil es einfach doch einige wenige wirklich hier einen Bankrun dann gab, der ausgelöst wurde. Das heißt, das ist nicht so einfach übertragbar dann auf andere Banken in dieser gleichen Intensität, in dem Sinne, dass eine Person irgendwas sagt und dann rennen alle hinterher, weil das ja diverser ist eben von der Kundenbasis, weil grundsätzlich ein Bankrun eben dann jede Bank, wie ich schon sagte, in Schieflage bringt. Es ist also eine Kombination aus erstens schlechtem Risikomanagement, das heißt, dass man das Zinsänderungsrisiko komplett unterschätzt hat, zweitens die rasche Zinswende als kompletter Stress für das Anleihenportfolio, das heißt, Banken sitzen hier auf Verluste von 100 Milliarden Dollar, so auch diese Bank halt, Verluste mussten es dann realisieren und eben dritter Faktor, der Bankrun, ausgelöst durch einige wenige jetzt in diesem Fall. Man muss auch sagen, das Verhalten vieler Startups, das war wirklich nicht besonders weitsichtig. Das heißt, es mag ja das eine sein, wenn eine Firma zwei Wochen vorher 5 Millionen Dollar Funding bekommen hat und dann tritt es ein. Das mag das eine sein. Aber es gab viele Unternehmen, die dann dort 20, 50, 100 Millionen Dollar einfach auf den Konten haben stehen lassen. Und man weiß ja, es gibt ja nur die Einlagensicherung bis 250.000 Dollar, plus dass du ja auch noch mit kurzlaufenden Staatsanleihen viel mehr Rendite verdienen kannst. Das heißt, hier muss man sagen, das kann entweder Bequemlichkeit gewesen sein, das kann Unkenntnis gewesen sein, man weiß es nicht, aber sowas darf grundsätzlich nicht passieren, dass man eben so große Summen, die man nicht operativ benötigt, wo man weiß zum Beispiel, das Geld brauche ich erst in 12 Monaten, in 18 Monaten, gemäß meiner Burnrate, dass man dieses Geld einfach auf dem Konto stehen lässt, das ist schon einfach eine sehr, sehr gefährliche Bequemlichkeit, weil da setzt man einfach darauf, dass wenn etwas passiert, dass man dann halt gerettet wird. In diesem Fall ist es jetzt eingetreten, dass eben die Einlagen, dass die hier gerettet werden oder die Kunden, aber das ist natürlich schon ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Generell könnte man wegen dem operativen Geld, was benötigt wird, auch darüber nachdenken, ob man das halt draufsetzt, weil grundsätzlich ist diese Schwelle von 250.000 Dollar, die mag im Privatkundenbereich, mag die ausreichend sein, aber im Firmenbereich ist es natürlich ein Problem, auch beim operativen Geld. Das heißt, wenn jetzt eine Firma zum Beispiel eben eine bestimmte Payroll hat jeden Monat, dann ist man einfach deutlich drüber möglicherweise und da gibt es dann immer im Prinzip die Gefahr, dass dann auch dieses Geld halt weg sein kann. Das heißt, das kann man überlegen, aber ansonsten liegt die Verantwortung schon bei den Firmen im Treasury Management, dass man sagt, wenn man so viel Geld jetzt eingenommen hat durch eine Finanzierungsrunde, dass man dort dann halt das Kapital entsprechend auch in Staatsanleihen, in Kurzlaufende investiert. So macht es zum Beispiel ja auch Berkshire Hathaway. Das heißt, die parken das Geld überwiegend einfach in ganz kurzlaufenden US-Staatsanleihen, weil das Einzigste ist, was halt auf kurze Sicht einfach absolut sicher ist, weil eben bald es zurückbezahlt wird. Es gibt kein Zinsänderungsrisiko und es gibt kein Ausfallrisiko, weil eben der Emittent, der amerikanische Staat, weil der halt selber in Anführungszeichen die Druckerpresse im Keller hat. Was jetzt für dich wichtig ist, dass du keine Summen oberhalb der Versicherungsgrenze langfristig auf Konten stehen lässt. Das heißt, abseits von Geld, was du jetzt als Unternehmer, wenn du jetzt eine Firma hast, was du operativ benötigst, je nachdem wie groß deine Firma ist, das heißt, ich habe auch Hörer, die haben Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern, da geht es natürlich überhaupt nicht, dass man in dieser Grenze bleibt von 100.000 Euro. Aber dass man dann einfach sagt, okay, wir haben eine bestimmte Liquidität, die benötigen wir operativ. Uns ist dort bekannt, dass eben das abseits von dieser Sicherungseinrichtung ist. Aber das brauchen wir operativ, um die Gehälter zu bezahlen. Und dann darüber hinaus die Liquidität, dass wir dort halt auch sagen, wir gehen in kurzlaufende deutsche Staatsanleihen rein oder wenn du in der Schweiz bist, kurzlaufende Schweizer Bundesobligationen oder wenn du in den USA bist, eben kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen oder je nachdem auch, wie international das Unternehmen ist, möglicherweise kann man dann trotzdem auch zum Beispiel, wenn man auch Ausgaben in Dollar hat, eben sagen, als deutsche Firma, man investiert auch in kurzlaufende Staatsanleihen. Aber das ist ganz wichtig, damit man nicht dann am Ende angewiesen ist, dass man hoffen muss, dass der Staat dann die Einlagen rettet, wenn so ein Fall eintritt. Das heißt also, das ist ein bisschen das, was passiert ist und generell die Ansteckungseffekte. Kurzfristig war der Schritt aus meiner Sicht jetzt absolut der richtige. Das heißt, es war absolut richtig und extrem wichtig, dass man das jetzt gemacht hat, dass man dort erstmal die Angst rausnimmt, dass die Einlagen nicht sicher sind. Weil hätte man das jetzt nicht gemacht, dann hast du halt das Thema, dass natürlich plötzlich alle überlegen, ist es sicher? Das heißt, dass dann zum Beispiel auch im großen Stil Gelder abgezogen werden, auf einmal in kurzer Zeit von kleineren Instituten, weil man halt sagt, okay, man konzentriert sich auf die ganz großen Institute, wie JP Morgan zum Beispiel. Das heißt, das wäre schon ein Problem gewesen, beziehungsweise wenn man das Chancen-Risiko-Verhältnis anschaut, da lohnt es sich nicht, jetzt als Staat das Risiko einzugehen, dass es passieren kann, weil das einfach ein viel größeres Thema ist. Stattdessen sagt man lieber, man macht es jetzt so. Und vor allem ist es ja in dem Fall ganz einfach, dass die Qualität der Assets ist ja da. Das heißt, das war ja eigentlich nicht das Problem der Asset-Qualität, sondern eben einfach, dass man diese Buchverluste hatte. Also es war jetzt nicht das Thema, dass man im Prinzip irgendwie Anlagen gemacht hat, wo die Assets ganz schlechte Qualität haben, sondern es war eben hier dieses Zinsänderungsrisiko als Thema. Das heißt, kurzfristig Ansteckungseffekte auf jeden Fall hier reduziert. Aber man muss sagen, dass eben der Stresstest, was wir jetzt gesehen haben von der amerikanischen Notenbank, man weiß nicht, wo noch Schwachstellen aufgedeckt werden. Wir hatten, wenn wir jetzt zurückschauen, in den letzten Monaten verschiedene Themen. Wir hatten in England mal Themen, wo dann kurzfristig interveniert werden musste. Wir hatten jetzt diverse Banken, wie jetzt auch eben diese Bank, die unter Druck geraten sind oder komplett eben in Schieflage geraten sind, abgewickelt werden mussten. Und zeitversetzt kann es immer noch weitere Schwachstellen natürlich geben. Was interessant ist, jetzt aus Sicht eben von der Notenbank, was jetzt passiert, weil es kann sein, dass das jetzt auch ein Anlass ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, man stoppt jetzt die Zinswende oder macht noch weniger oder man geht irgendwann sogar wieder dann eher runter, weil das natürlich schon ein wichtiger Punkt jetzt ist, weil am Ende ist die Inflationsbekämpfung extrem wichtig. Aber natürlich die Stabilität von dem Finanzsystem ist dann immer noch oberhalb der Inflationsbekämpfung. Das heißt, am Ende wird die Notenbank im Zweifel sagen, also wenn wirklich das Finanzsystem in Gefahr ist, wird die Notenbank immer sagen, unabhängig von der Inflation intervenieren. Weil das natürlich noch wichtiger ist. Das heißt, wenn das Finanzsystem insgesamt bedroht ist, dann rückt die Inflationsbekämpfung kurzzeitig in den Hintergrund. Ich meine, das kann sein, dass man jetzt hier dieses Thema gelöst hat und das war es auch. Es kann aber auch sein, es zeigen sich eben weitere Schwachstellen und am Ende muss da noch viel stärker interveniert werden. Das heißt, das kann niemand vorhersehen. Aber das war jetzt vielleicht heute mal das Thema von dieser Podcast-Folge und jetzt ganz kurz nochmal die Lessons Learned. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Entwicklungen angeschaut rund um die Silicon Valley Bank. Und zwar ging es ja darum, dass wirklich in ganz kurzer Zeit die Bank komplett in Schieflage geraten ist, Aber es gibt Faktoren, die im Hintergrund gearbeitet haben. Das war einmal das Thema Risikomanagement, das Thema Zinswende, das Thema, dass Startups eine höhere Cash-Burn-Rate dann auch erzielt hatten und dort die Einlagen runtergingen. Dann musste die Bank eben hier Papiere verkaufen, um Mittel zu generieren. Das war dann ein Signal für absolutes Misstrauen. Da gab es dann einen Bankrun. Und jetzt hat eben die USA gesagt, wir sichern alle Einlagen voll ab. War aus meiner Sicht auch der richtige Schritt, einfach um zu verhindern, dass es hier Ansteckungseffekte gibt, beziehungsweise dass Marktteilnehmer einfach an der Solvenz anderer Institute zweifeln. Das heißt, das vielleicht hier das Thema. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und jetzt nochmal das Zitat zum Thema, wie man pleite geht, von Ernest Hemingway. Gradually, then suddenly.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.